um die Ecke in Oxford Street oder gar in Holborn. Jedenfalls hatte er mir immer ein bisschen aus dem Weg und nicht leicht zu erreichen geschienen. So eine Art von Fata Morgana-Lage. Aber er war nun einmal hier, ganz unbestreitbar. Und das dicke Ende von Gibbs Zeigefinger hämmerte gegen das Glas. »Wenn ich reich wäre«, sagte Gibb mit dem Finger auf das unsichtbare Ei deutend, »so würde ich mir das kaufen. Oh, und das da!« Nämlich das schreiende Wickelkind, völlig menschlich. Oh, »und das da!« Ein geheimnisvolles Etwas namens, wie ein sauberes kleines Schild besagte, »kaufe mich und überrasche deine Freunde.« »Und da«, sagte Gibb, »unter den Rollen da verschwindet alles, einfach alles. Ich habe es einmal in einem Buch gelesen. Oh, und dort, Väterchen, ist der unsichtbare Groschen. Bloß, dass sie es so rum hingelegt haben und man nicht sieht, wie es gemacht wird.« Gibb, der liebe Junge, hat ganz die Wohlerzogenheit seiner Mutter geerbt. Er machte nicht etwa den Vorschlag, wir wollten in den Laden gehen oder quälte und quengelte. Er lotste mich bloß so ganz instinktiv an einem Finger nach der Tür zu und zeigte sein Interesse recht deutlich. »Das da«, sagte er und deutete auf die Zauberflasche. »Wenn du das hättest«, sagte ich, auf welche vielversprechende Frage hin er mit einem plötzlichen Aufstrahlen aufschaute. »Dann könnte ich es Jesse zeigen«, sagte er, wie immer auch an andere denkend. »Es sind nicht einmal mehr ganz 100 Tage bis zu deinem Geburtstag, Gibbles«, sagte ich und legte meine Hand auf die Türklinke. Gibb antwortete nicht, aber er packte meinen Finger fester und wir betraten den Laden. Es war wirklich kein gewöhnlicher Laden. Es war ein Zauberladen. Und all die großartige Überlegenheit, die Gibb sonst, wo es sich einfach um Spielsachen handelt, zeigte, ließ ihn hier gänzlich im Stich. Er überließ die ganze Last der Konversation mir. Es war ein kleiner, enger, nicht besonders glänzend erleuchteter Laden. Die Glocke an der Tür gab einen jämmerlichen Ton von sich, als wir hinter uns zumachten. Einen Augenblick waren wir beide allein und konnten uns umsehen. Auf dem Glasdeckel, der den niedrigen Ladentisch bedeckte, stand ein Tiger in Papiermaché, ein ernsthafter, gutmütig aussehender Tiger, der unentwegt mit dem Kopf nickte. Daneben ein paar Kristallkugeln, eine Porzellanhand, die Zauberkarten hielt, ein Satz Zauberfischgläser in verschiedenen Größen und ein recht aufdringlicher Zauberhut, der seine Federn schamlos preisgab. Auf dem Fußboden standen Zauberspiegel, einer, der lang und dünn machte, einer, in dem der Kopf aufquoll und die Beine gänzlich verschwanden, und wiederum einer, der einen ganz kurz und dick machte, wie eine Null. Und während wir uns noch daran belustigten, kam, so vermute ich wenigstens, der Ladeninhaber herein. Jedenfalls stand er auf einmal hinter seinem Tisch. Ein merkwürdiger, brünetter, fahler Mann. Ein Ohr länger als das andere und ein Kinn wie die Spitze eines Stiefels. »Womit kann ich dienen?« sagte er, seine langen Zauberfinger auf der Glasplatte aufspreizend, worauf wir zusammenfuhren. Wir merkten erst jetzt, dass er da war. »Ich möchte«, sagte ich, »ein paar einfache Tricks für meinen Kleinen.« »Handgeschicklichkeit«, fragte er, »oder Mechanik für den Salon?« »Irgendwas Lustiges«, sagte ich. »Hm«, bemerkte der Ladenmensch und kratzte sich den Kopf, als überlegte er. Dann zog er, ganz deutlich sichtbar, eine gläserne Kugel aus seinem Kopf. »Etwas derart«, sagte er und hielt sie uns hin. Es kam mir ganz unerwartet. Ich hatte ja das Kunststück oft genug bei Vorstellungen ausführen sehen. Es gehört einmal zum allgemeinen Programm der Zauberkünstler, aber hier war ich nicht darauf gefasst gewesen. »Bravo«, sagte ich lachend. »Nicht«, sagte der Ladenmensch. Gibb streckte seine freie Hand aus, um den Gegenstand an sich zu nehmen, fand aber nichts als eine leere Handfläche. »Es ist in deiner Tasche«, sagte der Mann, wo es auch wirklich war. »Wie hoch kommt das?« fragte ich.